Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst.
Wir verbinden Krankheit meistens mit einem Gefühl im Körper. Irgendwas tut weh, man ist erschöpft oder merkt, dass etwas nicht stimmt. Bei Bluthochdruck fehlt dieses Signal jedoch häufig komplett.
Bluthochdruck bleibt oft viele Jahre unerkannt und schädigt still und heimlich Organe und Gefäße. Die Folge ist im schlimmsten Fall ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall.
Viele Menschen unterschätzen Bluthochdruck, auch nach der Diagnose. Wir sprechen heute darüber, wie man Bluthochdruck erkennt und welche Risikofaktoren es gibt.
Wir haben wieder eine Menge Tipps für euch dabei und wir schauen uns an, wo Veränderungen im Lebensstil an ihre Grenzen kommen und was dann hilft. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Ich bin Antonia Schillinger, Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Focus Gesundheit.
Und ich bin Davida Fernandes, Online-Redakteurin bei Focus Gesundheit. Antonia, du hast Bluthochdruck und hast mir erzählt, dass du die Diagnose mit Anfang 20 bekommen hast. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Wie kam es dazu?
Ja, meine Diagnose war so ein klassischer Zufallsbefund. Ich war eigentlich wegen was ganz anderem in der Arztpraxis und wurde dann bei einer Standardmessung auf erhöhte Werte aufmerksam gemacht und habe dann gesagt, dass ich eigentlich meistens beim Arzt einen erhöhten Blutdruck habe. Ich habe gedacht, das liegt eben an diesem Weißkittel-Effekt, dass man beim Arzt dann ein bisschen nervöser ist und deswegen der Blutdruck dann höher ist. Aber die MFA hat dann tatsächlich auch nicht locker gelassen und hat mich gebeten, auch zu Hause regelmäßig zu messen. Und ich habe dann auch so eine 24-Stunden-Blutdruckmessung gemacht und dann war die Diagnose klar.
Total gut, dass es dann auch so ernst genommen wurde und die MFA darauf bestanden hat, dass du dem nachgehst.
Ja, ich bin ihr da auch wirklich sehr dankbar. Der Kardiologe, der mich inzwischen betreut, der hat auch mal gesagt, dass ich ihr damit vermutlich einige Lebensjahre zu verdanken habe, dadurch, dass jetzt mein Blutdruck eben kontrolliert ist.
Über deine Therapie und die Ursachen sprechen wir später noch ausführlicher. Wir starten jetzt wie immer mit ein paar Fakten.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen.
Rund ein Drittel der Erwachsenen zwischen 30 und 79 Jahren in Deutschland hat Bluthochdruck. Das sind 20 bis 30 Millionen Menschen.
Als Bluthochdruck gelten dauerhaft gemessene Werte ab 140 zu 90 Millimeter Quecksilbersäule. Schon leicht erhöhte Werte vergrößern langfristig das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Schätzungen zufolge weiß etwa jeder fünfte Betroffene nichts von seiner Erkrankung, weil Bluthochdruck meist keine Beschwerden verursacht. Männer sind übrigens etwas häufiger betroffen als Frauen.
Bluthochdruck ist der größte Risikofaktor für Schlaganfälle und zählt zu den häufigsten Ursachen für Herzinfarkt, Herzschwäche und chronische Nierenerkrankungen.
Was viele nicht wissen, chronisch erhöhte Blutdruckwerte treten häufig schon im jungen Alter auf, oft bereits zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr.
Es gibt sehr viele Faktoren, die den Blutdruck beeinflussen. Einen eher unerwarteten hat eine deutsche Studie gezeigt. So kann bestimmte Musik, etwa klassische Stücke von Bach oder Mozart, den Blutdruck im Durchschnitt um mehrere Millimeter Quecksilbersäule senken.
Und auch dunkle Schokolade mit hohem Kakaoanteil steht im Verdacht, positiv zu wirken. Der Kakao kann dazu beitragen, die Gefäße zu erweitern und den Blutdruck leicht zu senken. Natürlich ersetzt das keine Therapie, aber es zeigt, wie sensibel unser Gefäßsystem auf den Alltag reagiert.
Obwohl es wirksame Therapien gibt, ist Bluthochdruck in nur etwa der Hälfte der Fälle wirklich gut unter Kontrolle. Und etwa jeder zehnte diagnostizierte Patient wird trotz bekannter Erkrankungen gar nicht behandelt. Und jetzt freuen wir uns sehr auf unseren heutigen Gast. Bei uns ist Dr. Nana Bimpong-Buta. Du warst 10 Jahre Oberarzt in der Kardiologie und wirst demnächst in Bochum deine eigene kardiologische Praxis eröffnen. Und du beschäftigst dich dort täglich mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und damit natürlich auch mit Bluthochdruck. Viele kennen dich außerdem als Herzensdoc Nana aus den sozialen Medien, aus deinem Podcast Leben auf Pump oder als Autor, der verständlich über Herzgesundheit aufklärt. Nana, schön, dass du heute bei Auf Herz und Nieren dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, du bist Kardiologe, aber du bist eben auch sehr präsent auf Instagram und TikTok, haben wir gerade schon gesagt. Und du hast ein Buch über Herzgesundheit geschrieben. Wie kam es denn dazu, dass du über diese Kanäle aufklären wolltest? Und wen möchtest du damit auch in erster Linie erreichen?
Ja gut, also wen möchte ich erreichen? Natürlich möglichst viele, weil Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Haupttodesursache nicht nur in Deutschland, sondern der Welt. Ja. Allein in Deutschland versterben ja daran etwa 1000 Menschen pro Tag. Ja. Und das ist weit vor Krebs oder ähnlichen Erkrankungen. Also das ist die Todesursache Nummer eins. Und ja, wie kam es dazu? Ich hatte in der Sprechstunde mal einen Patienten, der Arzt und Regisseur ist. Ja. Und arbeitet aber, weil er gesagt hat, ich kann nicht mehr so gut Blut sehen und hat dann irgendwie nicht nie als Arzt gearbeitet, sondern hat danach nochmal Regie studiert, auch in Bochum. Und der war dann bei mir in der Sprechstunde und dem habe ich dann Dinge so erklärt. Ich liebe es, Medizin in einfachen Worten zu machen. Und ich kann mich gut erinnern, der sitzt da und die Augen sind ganz weit auf und er sagt, du musst auf Instagram. Na, das war vor jetzt 2 Jahren. Da habe ich gesagt, ja, aber was soll ich auf Instagram? Soll ich mit einem Kreis drehen und tanzen? Oder was soll ich auf Instagram? Ich habe gesagt, nein, so wie du Medizin erklärst, mit der Stimme und deiner Brille, musst du dahin. Und dann haben wir am selben Tag ein Video aufgenommen. Und das erste Video auf Instagram, das ist immer noch da, das wurde 1,8 Millionen Mal gesehen. Und das hat mich überzeugt zu sagen, okay, ich kann entweder weiterhin nur noch Stents setzen, 10 am Tag, oder ich kann halt viele Menschen erreichen und über das Thema Aufklären helfen. Ja. Und so kam es dazu. Und inzwischen sind wir dann ja ein paar mehr auf Instagram. Ne?
Ja, eine total coole Geschichte. Und ich glaube, dass das wichtig ist, auf Instagram auch über Gesundheit aufzuklären. Das können wir auf jeden Fall unterstreichen.
Ja, weil ich denke auch wir als, es gibt ja keinen anderen Kardiologen, der das jetzt so in der Art macht, ja, im deutschsprachigen Raum. Und wir sind jetzt die größte Herzens-Community in Europa deutschsprachig auf Instagram geworden dadurch. Und das finde ich natürlich super cool, weil man dadurch vielen helfen kann. Ja.
Also du hast gerade gesagt, Bluthochdruck ist in Deutschland sehr weit verbreitet und macht lange kaum Beschwerden. Damit das greifbarer wird, lass uns einmal kurz im Körper selbst anfangen. Was genau passiert denn bei erhöhtem Blutdruck und was verändert sich da konkret?
Also bei erhöhtem Blutdruck passiert sehr viel. Also in Deutschland ist es tatsächlich so, dass jeder dritte Mensch in Deutschland Bluthochdruck hat. Ja, und die meisten merken davon gar nichts. Wir kommen ja nachher wahrscheinlich auch auf Symptome oder wie man das merken kann. Aber das ist eben so, der Blutdruck ist der stille Killer. Ja, der heißt so, weil er nicht wehtut. Also ein gebrochener Arm oder wenn man irgendwas hat, wo offensichtlich ist, ja, da muss man operieren oder muss ein Gips drum, ist klar. Aber Bluthochdruck ist halt schleichend, ja. Und was passiert da so still? Es werden Herz und Gefäße verändert, ja. In erster Linie beginnt das bei den Gefäßen. Die werden von innen verändert, ne? Die verkalken eher mal und das sogenannte Endothel, also die Herzinnenhaut, die verändert sich, wodurch die Gefäße steifer werden und nicht mehr so elastisch sind, ja? Und das wiederum hat zur Folge, dass das Herz dann mehr arbeiten muss, um das Blut durch den Körper zu pumpen. Und wenn das Blut nicht durchgepumpt wird, dann gibt es keinen Sauerstoff. Ja. Und das wäre ja fatal. Deswegen muss das Herz das machen, 100 bis 150.000 Schläge pro Tag. Ja. Und ich habe mal versucht, bis 1.000 zu zählen. Ja, das ist ja schon super schwierig. Aber 150.000 Schläge macht das Herzchen jeden Tag. Ja. Und wenn das gegen einen hohen Widerstand macht, weil die Gefäße zu eng sind, dann hat sekundär das Herz auch Probleme, wird dicker in der Wand und damit selber schlechter durchblutet, Herzinfarktgefahr steigt, Schlaganfallgefahr steigt und so weiter.
Mhm. Ich finde ja beim Blutdruck so spannend, dass er ja nichts Statisches ist, sondern sich ständig verändert. Also jetzt zum Beispiel auch, wenn man aufsteht beim Treppensteigen, wenn man aufgeregt ist. Wann spricht man denn von einer ernstzunehmenden chronischen Erkrankung?
Also das ist eine ganz wichtige und auch entscheidende Frage, Antonia, weil Blutdruck ist beweglich, wie du sagst, und das ist gut so. Ja, warum? Wenn ihr euch den Säbelzahntiger vorstellt, den die wenigsten heute noch erleben, aber sagen wir mal in anderer Form erleben. Voll Terminkalender ist eben der neue Säbelzahntiger. Ja. Aber da ist es so, dass es schon so gedacht war, dass wenn der Säbelzahntiger vor uns stand, dass wir dann fähig waren, wegzulaufen, um zu überleben. Ja, Flucht oder Kampf. Ne? Ist ja diese Fight-or-Flight-Modus. Ja, du siehst den Säbelzahntiger und dann heißt es, hey, jetzt los. Ja. Und dafür brauchst du ja Energie. Und die Energie ging ihm über den Blutdruck. Ja, man atmet schneller, der Blutdruck geht hoch, damit eben Sauerstoff an die Muskeln kommt und wir los können. Ja. Und deswegen ist es gut, dass der Blutdruck beweglich ist. Ja. Aber es ist nur dann schlecht, wenn der dauerhaft zu hoch ist. Und man spricht von hohem Blutdruck nicht bei einem einmalig gemessenen hohen Wert. Ja. Ganz klassisch, jemand sitzt beim Arzt, der Arzt sagt, so, jetzt schauen wir mal nach, ob Sie Bluthochdruck haben, ob Sie Herzinfarkt und Schlaganfall gefährdet sind und das nächste Woche passieren kann oder nicht. So, wenn man dann den Blutdruck misst, ist der hoffentlich hoch. Aber das ist noch nicht die Diagnose, ja? Sondern die Blutdruckdiagnose ist erst dann, wenn man wiederholt gemessen hat und dann sieht, aha, wenn ich in Ruhe, ne, wichtig, 5 Minuten Ruhe, dann erst messen. Wenn ich das mehrmals mache, sagen wir, ich mache immer, habe ich auch im Buch beschrieben, Blutdruck-Tagebuch, ne, empfehle ich, bedeutet ganz easy and light, morgens um 9 messen, abends um 21 Uhr messen, das über eine Woche aufschreiben. Wenn da der Blutdruckwert über einen gewissen Wert immer oder regelmäßig zu hoch ist, ist die Wahrscheinlichkeit von Bluthochdruck erhöht. Und dann sollte man beim Arzt, das machen wir auch in der Praxis, eine 24-Stunden-Blutdruckmessung machen. Wichtig, weil der misst auch während wir schlafen. Gibt auch Bluthochdruck nachts. Also um die Frage zu klären, wann besteht Bluthochdruck? Nur nach wiederholter Bestätigung eines hohen Blutdrucks. Also mehrere Messungen machen.
Mhm. Und von welchen Werten sprechen wir da dann konkret?
140 zu 90, das ist so die Grenze, kann man sagen, um es zu vereinfachen. Es ist so, dass wir einerseits den systolischen Wert haben, das ist der erste Wert, ne? Der sagt sozusagen aus, wie ist der obere Wert, mit wie viel Wumm pumpt das Herz, das Blut durch den Körper. Und dann haben wir beim Bluthochdruck auch den diastolischen Wert. Und der diastolische Wert ist der zweite Wert, ja, der untere Wert. Und der gibt an, ja, welche Spannung bleibt bestehen. Es ist ja nicht so, dass das Herz pumpt und dann komplett der Blutdruck zusammenfällt, sondern es ist wirklich so, dass man eine gewisse Spannung auch bleiben, erhalten haben muss, damit der Blutdruck auch weiter funktioniert. Ne?
Du hast eben selbst schon gesagt, dass man Bluthochdruck auch als stillen Killer bezeichnet, weil er eben schleichend Gefäße und die Organe schädigt. Und auch wenn der Bluthochdruck symptomlos verläuft, gibt es denn typische Warnzeichen, bei denen du sagen würdest, okay, da sollte man jetzt bitte genauer hinschauen?
Ja. Also wie gesagt, hauptsächlich macht der Blutdruck keine Symptome. Das ist so, dass wir den nur herausfinden, wenn wir es messen tatsächlich. Ja. Aber es gibt auch Symptome, die kommen aber erst dann, wenn es schon relativ hoch ist, der Blutdruck. Und da in meinem Podcast Leben auf Pump versuche ich ja auch immer sozusagen einfache Möglichkeiten zu geben, wie man sich's merken kann und wie man drauf kommt. Und beim Bluthochdruck ist es zum Beispiel so, dafür muss man nur oben anfangen, um die Symptome sich vorzustellen, und zwar sich den Kopf vorstellen. Wenn wir den Kopf uns vorstellen, können wir oben anfangen, Gehirn. Also, sehr hoher Blutdruck kann Kopfschmerzen verursachen. Wenn wir weiter runtergehen, kommen die Augen, Kopfdruck, also Augenschmerzen, Augendruck verursachen. Weiter, nächstes Organ, Nase, Nasenbluten. Wenn man einfach so plötzlich Nasenbluten bekommt, aus dem Nix gefühlt heraus, muss man einmal messen, gucken, ist das vielleicht die Ursache. Und dann Ohren, es kann auch Druck auf den Ohren geben. Also alles spielt sich quasi, wenn man von oben nach unten denkt, wenn man einfach denkt und sagt, wo fangen wir an? Gut, lass mal von oben nach unten anfangen. So kann man sich, glaube ich, merken, dass man sagt, okay, Kopfschmerzen kannst du machen, Nasenbluten, Augendruck, Ohrendruck. Und was dann im Mund passiert ist, wenn man es ausspricht, wenn man sagt, ey, meine Leistung ist irgendwie schlechter geworden letzte Zeit. Ich kann nicht mehr so viel machen wie vorher. Woran liegt's? Ja. Und das ist dann der Moment, wo man, sagen wir mal, wachsam sein sollte, spätestens, ja, um zu messen und eben so einen Langzeitblutdruck mal machen zu lassen oder einfach ein Blutdrucktagebuch, wie beschrieben. Ne?
Jetzt sind ja viele der Symptome trotzdem total unspezifisch. Also die meisten denken dann wahrscheinlich eher, sie hatten jetzt gerade einen anstrengenden Tag oder Schlafmangel oder so. Bei mir war die Diagnose auch eine Zufallsdiagnose. Was sagst du denn aus der Praxis? Wie häufig kommt es zu Zufallsdiagnosen oder wie kommt man sonst überhaupt zur Diagnose?
Bluthochdruck, Antonia, ist immer eine Zufallsdiagnose. Gefühlt immer. Warum? Es fällt meistens zufällig auf, eben weil er keine Symptome macht, ja, nur wenn man es misst. Gibt eigentlich nur zwei Varianten. Entweder Zufallsdiagnose, das ist in 99%, oder wenn es ein Notfall ist, ja, wenn einer kommt mit akuten Nasenbluten oder akut ganz starken Kopfschmerzen, dann merken wir das halt auch. Ne? Also in den meisten Fällen ist es wirklich so, man bekommt den Blutdruck nur heraus, ne, der zeigt sich nur, wenn man den misst. Ja. Und das ist eben der Schlüssel. Deswegen finde ich auch unsere Sendung heute hier so wertvoll. Ja. Und ich hoffe, dass das viele erreicht, weil es geht nur, wenn wir als Mediziner ja auf Instagram, ja auf TikTok, ja mit Podcast, ja im klassischen Fernsehen, wenn wir da mithelfen und aufklären. Nicht nur die klassischen Influencer, sondern ich weiß gar nicht, ob ich Influencer bin, aber ich glaube, inzwischen heißt das auch so. Medfluencer, ne? Gar nicht bewusst. Aber wenn wir als Ärzte, ja, mach das jetzt seit 27 Jahren, habe ich gemerkt, ja, wenn wir das, was wir wissen, mitteilen, ja, um eben jemanden, der vielleicht 25 ist, zu zeigen, pass auf, achte auf dich. Und zwar so geht's.
Das heißt also, nur über das konsequente und regelmäßige Messen würde man diese Diagnose bekommen. Und einige haben ja auch ein Blutdruckmessgerät zu Hause. Wie groß ist der Unterschied zwischen einer Messung in der Praxis und der Messung zu Hause? Und worauf sollte man unbedingt achten beim Blutdruckmessen?
Ganz wichtige Frage. Ihr habt tolle Fragen, weil der Unterschied, wie ich eben schon so ein bisschen demonstriert habe, ist, dass wir in der Praxis, ja, auch bei mir werden Leute, obwohl hoffentlich nicht so hohen Blutdruck haben, wenn ich das wissen will, weil ich es anders ankündigen werde. Aber es gibt Unterschiede, ganz klar. Alleine die, sagen wir mal, Begeisterung in der ärztlichen Praxis ist ja hoch, wenn man da hingeht, hoffentlich. Ist zumindest mein Ziel. Und da ist der Blutdruck auf jeden Fall höher als zu Hause. Und das hat man lange schon erkannt. Und in den neuesten Leitlinien, wir haben ja so, man nennt das Leitlinien, also da steht drin, wie machen wir das, ja, weltweit. Ja. Und in den Leitlinien steht drin, wie messen wir Blutdruck? Ist es besser oder was gibt wahrere, also was gibt die wahren Werte? Sind das die Werte in der Arztpraxis oder die Werte zu Hause? Und da hat man in den letzten, aktuellsten Leitlinien gesehen, ja, es ist besser, zu Hause den Blutdruck zu messen. Das ist der Blutdruck, der näher an dem liegt, was wirklich besteht. Ja. Also die Messung zu Hause ist inzwischen wertvoller als die Messung in der Praxis. Ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, super cool, dass ihr das sagt. Aber auch da wieder, ne, deswegen finde ich es so wichtig, zeigen wie. Und das hat er wieder eben schon gefragt, wie es genau. Da gibt es einfache Möglichkeiten. Nicht den Blutdruck messen, wenn du gerade nach Hause gekommen bist vom Arzt und jetzt die dritte Etage hochrennst und dann sagst, boah, wenn ich oben bin, mache ich sofort die Messung. Ich muss jetzt wissen, ob ich Blutdruck habe. Der hat gesagt, ich kriege einen Herzinfarkt, Schlaganfall, häufigste Todesursache der Welt. Ich will nicht sterben, ich messe jetzt. Und dann ist er auf jeden Fall hoffentlich 180 zu 100. So, es geht darum, dass man nach Hause kommt und sagt, ja, der Arzt war super lieb. Der hat alles mir erklärt, der hat sich Zeit genommen. Das war wie mein Podcast, die Sprechstunde mit Empathie. Und jetzt setze ich mich erstmal hin. So, hinsetzen und jetzt kommt 5 Minuten warten. Okay, nichts tun. Telefon aus, nichts tun. 5 Minuten warten, so, und dann messen. Ja, weil es ist, ich stelle es jetzt so ein bisschen lustig dar, aber es ist wirklich so, ne? Wie entstehen so Fehldiagnosen, ne? Das passiert in der Praxis jeden Tag millionenfach. Leute gehen zum Hausarzt, der sagt, ja, Praxis ist voll. 100, 200 Leute sitzen da oder stehen vor der Tür. Das ist so. Ne? Jeder zweite Hausarzt ist über 50 inzwischen. Das wird ja noch viel krasser werden in 10 Jahren oder so. Ne? Und wir müssen, ich bin jetzt in 2 Wochen auch auf dem Bild-Herz-Gipfel dabei, neben der Gesundheitsministerin auf der Bühne. Ja. Wir müssen anfangen, Medizin einfach ein Wort zu erklären und beizubringen. Ja. Weil wir werden nicht aufholen können. Das heißt, 5 Minuten Pause und dann messen. Das ist der wahre Wert. Und wichtig beim ersten Mal, einmal an beiden Armen messen. Nicht am Handgelenk, finde ich nicht so sauber. An den Armen. Einmal an beiden Armen messen. Es kann nämlich ein bisschen unterschiedlich sein. Man nimmt den Wert, wo der höhere Wert gemessen ist. Ja? Und dann in Zukunft immer an dem höheren Arm mit höherem Wert messen. Das heißt zusammengefasst, 5 Minuten Pause, dann messen. Das ist der wahre Wert. Und zu Hause ist besser als in der Praxis.
Sehr gute Erklärung. Als ich die Diagnose bekommen habe, da ging es dann bei mir als nächstes darum, wir müssen jetzt die Ursache finden und rausfinden erstmal, ob andere Erkrankungen dahinter stecken. Kannst du uns da mal einen Überblick geben über Ursachen und Risikofaktoren? Da gibt es ja viele.
Ja, absolut. Also das kann man einfach formulieren, Antonia. Es ist so, dass wir meistens die Ursache des Bluthochdrucks gar nicht wissen. Ja? Das ist die sogenannte primäre Hypertonie. Ja? Das haben 9 von 10 Menschen, die Bluthochdruck haben. Ja? In Deutschland, wie gesagt, Bluthochdruck, 30 Millionen Menschen haben das. Die meisten wissen davon nichts. Ich hoffe, die, die diese Folge hören, werden dann mal danach in Blutdruck messen, nicht jetzt vielleicht. Ja. Aber 90% wissen wir die Ursache nicht. Ganz viel ist einfach Genetik. Ja. Aber, und das finde ich so schön, Bluthochdruck ist ein Thema, was sehr gut erforscht ist. Und wo man dann die 10%, wo es Ursachen gibt, auch auf den Grund gehen kann. Was kann das sein? Das kann auch, wie gesagt, nur 1 von 10 hat diese Ursachen oder eine dieser Ursachen an der Niere liegen, an den Hormonen, ja, oder am Schlaf zum Beispiel. Ja, wenn jemand so ein Schlafapnoe-Syndrom hat, Schnarchen, ja, wo man so Pausen macht beim Schlafen oder Übergewicht, ja, das kann auch zu Bluthochdruck führen. Aber in den meisten Fällen wissen wir nicht warum. Wichtig ist, wenn jemand in sehr jungem Alter, ja, Bluthochdruck bekommt, dann sind wir natürlich neugierig. Dann wollen wir natürlich wissen, okay, was genau ist da die Ursache? Und dann gucken wir nach Niere, nach Lunge, nach allen möglichen Ursachen, eben um das, was behandelbar ist, möglichst gut auszuschließen und sofort auch ranzugehen. Ja. Einer der, sagen wir mal, unvermeidbarsten Risikofaktoren, hoffentlich unvermeidbar, ist das Alter. Ja, also mit einem gewissen Alter, oder ich sage immer meinen Patienten, mit einer gewissen Lebenserfahrung, ja, ist es so, dass die Gefäße natürlich ein bisschen unbeweglicher werden. Ja. Und bei älteren Menschen findet man dann häufiger Bluthochdruck. Aber bei jungen Menschen, wenn das da auffällt, dann sind wir neugierig. Dann wollen wir natürlich gucken, okay, gibt es irgendwas an der Niere oder irgendwelche anderen Erklärungen.
Mhm. Wie ist das denn mit dem Thema Lebensstilfaktoren? Es gibt da ja einige, die das Risiko deutlich erhöhen. Welche spielen da aus deiner Sicht die größte Rolle?
Also auch das wertvolle Frage, weil ich liebe es ja, Tipps zu geben für den Alltag. Ja? Und Alltag ist am Ende Lebensstil. Ja? Es ist so, dass, um es zu vereinbaren, was ist Lebensstil? Lebensstil ist am Ende Bewegung, ja? Wie oft wir uns bewegen und wie, und Ernährung, ja? Was wir essen und was wir trinken. Ja? Das sind die Hauptrisikofaktoren. Ja, Bewegung und Ernährung. Ja. Und was aber auch dazu kommt, ist ganz klar, das betone ich auch im Buch, das sind eigene Kapitel dafür jeweils. Ja. Das Buch heißt ja Happy Heart, ich bin dafür, ein fröhliches Herz zu behalten und zu zeigen, wie man das behält und bekommt. Ja. Und ein Kapitel ist auf jeden Fall Schlaf. Ja. Also Schlaf, und ein anderes ist Stress. Ja. Weil Schlaf und Stress sind Sachen, die jeder von uns erlebt, ja, solange er lebendig ist. Ja, das gehört dazu, ist auch gut so. Und gerade bei Stress, Stress ist ja gut fürs Herz. Ja. Nur Dauerstress ist überfordernd. Aber Stress oder Abwechslung oder dass das Herz mal weniger, mal mehr macht, ist gut. Das Herz kann seine Leistung vervierfachen ohne Probleme. Nur Dauerstress ist ungesund. Ja. Also als Ursachen, Lebensstil ist ein guter Punkt, wo man ansetzen kann. Bewegung und Ernährung. Und dann Stress und Schlaf. Ja. Und diese Kombination der Dinge, ne, wenn man bei jedem so ein bisschen was hinbekommt, jeden Tag, dann kann man dauerhaft auch den Blutdruck verbessern.
Also das, was du jetzt gerade so beschrieben hast mit den Lebensstilfaktoren, das beschreibt ja eigentlich unseren modernen Alltag. Viel Sitzen, wenig Bewegung, ziemlich viel Zeitdruck. Der Schlaf kommt meistens zu kurz und weil es schnell gehen muss, schnell noch ein Fertiggericht aufgewärmt. Würdest du sagen, dass die Zahl der Bluthochdruckerkrankungen oder Bluthochdruckdiagnosen durch unsere Art zu leben zugenommen hat?
Absolut. Also es gibt einen ganz klaren Grund. Der Alltag ist genauso, wie du beschreibst, ja. Fertigprodukte, da ist viel Salz in der Regel drin, ja. Salz sollten wir maximal 1 Teelöffel haben pro Tag. Mehr nicht, das sind 5 Gramm. Ne? Auch das steht in den Leitlinien. Ich versuche in allem, was ich tue, auch die Leitlinien und das, was wir auf tollen Kongressen lernen, was wir feiern als Kardiologen, ne? Wo wir sagen, wow, super, das ist toll, das ist einfach. Aber bisher gibt es niemanden, der sagt, okay, lass das dann mal transportieren. Lass das mal übersetzen, dass jemand das versteht. Was heißt 5 Gramm? Wie viel ist 5 Gramm? Das ist kompliziert. Aber 1 Teelöffel Salz kann man sich auch nicht merken. Ne? Und in dem Keynote schildere ich das auch häufig so, dass wir im Alltag anfangen dürfen. Und wie kann man das machen? Ernährung und Bewegung, also Lebensstil. Fangen wir mit Bewegung an. Bewegung heißt ja nicht, geht bitte jeden Tag für 3 Stunden ins Fitnessstudio ab dem 01.01.2026. Ne? Das heißt, Bewegung heißt nicht unbedingt Fitnessstudio. Ist gut, wenn wir es machen, ja. Aber es steht in den Leitlinien, 30 Minuten pro Tag was machen. Und wir können das verbinden mit anderen Sachen. Zum Beispiel, dass man mal nicht den Aufzug nimmt, sondern die Treppen nimmt. Oder dass man sagt, ich mache beim Zähneputzen mache ich mal 10 Kniebeugen. Ja? Oder 10 Kniebeugen pro Stunde machen oder so. Ja? Also das ist das, was man machen kann. Bewegung und Ernährung ist auch einfach der Tipp. Auch da nicht, ich darf maximal 1000, ne? Man geht zum Arzt und sagt, ja, Frau Meier, Sie dürfen maximal 1743 Kilokalorien zu sich nehmen. Das habe ich mit meinem Tool errechnet. Das ist medizinisch bewiesen. Und Sie müssen bitte ab heute darauf achten, dass Sie die Zusammensetzung, ja, verändern. Sie dürfen nicht mehr als 17,3% Kohlenhydrate zu sich nehmen. Dann sollten Sie darauf achten, dass Proteinzufuhr maximal 23% ist. Und Fette, das ist Ihr Hauptschwerpunkt, Frau Meier. Die Fette, die dürfen nicht mehr als 57,3% werden. Ansonsten droht der Herzinfarkt, wie ich Ihnen vorhin schon mal gesagt habe, bevor wir Ihren Blutdruck gemessen haben. Was dann passiert ist, Kapitel 12 in meinem Buch, der innere Schweinehund wird sagen, boah, das ist zu viel. Nehmen wir uns erstmal eine Tüte Chips, Cola, ausatmen. Wie der Doc Nana sagt, ausatmen, Tüte Chips und Cola nehmen wir dazu, muss der ja nicht wissen. Heute ist Cheat Day. Ja. Und genau das ist dann wieder, dann ist man zurück in diesem Lebensproblem. Ja. Und das versuche ich eben immer zu zeigen. Baut es in euren Alltag ein. Bewegung, 30 Minuten pro Tag. Was machen? Treppen gehen, Kniebeugen einmal die Stunde machen. Ernährung, das ist nicht so kompliziert, wie eben angedeutet, sondern achtet darauf, ist der Teller bunt. Gemüse, also nicht Gummibärchen, ne? Sondern Gemüse. Gemüse, ja, das ist das, was Gutes fürs Herz hat. Und damit hat man es eigentlich schon. Bewegung 30 Minuten am Tag insgesamt in den Alltag einbauen. Ernährung heißt, ist mein Teller bunt. Ja? Und dadurch verhindert man Fertiggerichte und weniger Bewegung. Und vielleicht dazu noch kurz. Ich werde darauf gefragt, wie viel bewegt sich denn der deutsche Arbeitnehmer im Durchschnitt pro Tag? Was würdet ihr schätzen? 10 Kilometer am Tag oder 3 Kilometer? Oder wie viel würdet ihr schätzen? Wie viel bewegt sich jemand am Tag, der Arbeitnehmer ist in Deutschland?
Ich kann es halt nur für mich sagen und das ist relativ viel, weil ich meine Kinder dann immer zu Fuß abhole und da sind, glaube ich, so 4 Kilometer, die ich hin und zurück laufe immerhin. Aber mehr mache ich dann halt auch nicht.
Was würdest du sagen, Antonia?
Also, ich würde sagen, ja, im Durchschnitt sogar weniger.
Genau, also Davida ist schon überdurchschnittlich. Fakt ist, in Deutschland bewegt sich der deutsche Arbeitnehmer weniger als 1 Kilometer pro Tag im Durchschnitt. Pro Tag. Wir sitzen hauptsächlich, das heißt, kennt ja jeder, sitzen ist das neue Rauchen und so, aber ich mag es halt, das mit Zahlen zu belegen, die da sind. Ja, im Buch habe ich 50 Studien zitiert, in einfachen Worten, die solche Effekte auslösen wir gerade, um es einfach zu zeigen und zu erklären. Weniger als 1 Kilometer pro Tag. Und Kinder bewegen sich 12 Kilometer pro Tag im Durchschnitt.
Wow. Ja, ich finde das total gut, dass du das nochmal ansprichst. Ich glaube, da liegt noch sehr viel Potenzial in den Lebensstiländerungen. Und auch, dass du eben so einfache Tipps auch nennst, weil man wird ja auch so ein bisschen überflutet von den verschiedensten Empfehlungen eben, was man tun soll. Und schlussendlich geht es darum, dass man es dann eben auch umsetzen kann.
Total.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, warum Bluthochdruck entsteht und wie viele Faktoren da zusammenkommen. Lasst uns jetzt mal einen Blick in die Glaskugel werfen. Wie könnte der Umgang mit Bluthochdruck in ungefähr 30 Jahren aussehen?
Zeitreise. Der Blick in die Glaskugel.
Im Jahr 2050 müssen wir den Blutdruck gar nicht mehr aktiv messen. Statt Oberarmmanschette trägt jeder einen Sensor in Uhr, Brille oder Kleidung, der den Blutdruck dauerhaft unauffällig trackt, so wie heute Schritte oder Puls. Schon bevor Gefäßschäden oder Symptome auftreten, meldet das System: Deine Werte sind seit x Wochen leicht erhöht, lass das bitte ärztlich überprüfen.
Diagnostik ist weniger Momentaufnahme in der Praxis, sondern eher ein Frühwarnsystem im Hintergrund. Die Auswertung betrachtet nicht nur isoliert die Werte, sondern analysiert Muster. Hat sich der Blutdruck verändert, seitdem du mit Schichtarbeit angefangen hast? Wie reagiert der Blutdruck auf Schlafmangel, Stress und Bewegung?
Auch die Therapie ist deutlich individueller. Stichwort Personalized Medicine. KI berechnet unter Kontrolle einer Ärztin oder eines Arztes eine sehr fein zugeschnittene Kombination aus Lebensstilbausteinen und Medikamenten, abgestimmt auf Genprofil, Stoffwechsel und Begleiterkrankungen und justiert regelmäßig nach.
Interventionelle Verfahren, die heute noch Spezialfälle sind, wie Eingriffe an den Nervenfasern der Nierenarterien, könnten dann vielleicht fester Bestandteil des Baukastens sein. Denkbar wären auch kleine Implantate, die den Blutdruck kontinuierlich überwachen und in bestimmten Situationen automatisch gegensteuern, ohne dass man es im Alltag ständig merkt.
Ja, Nana, wenn du das so hörst, wie realistisch hältst du unser Zukunftsszenario? Wo stehen wir denn vielleicht tatsächlich in 30 Jahren?
Ich finde es spannend, auf jeden Fall. Ja, im Moment bin ich nur so, dass, sagen wir mal, Neuigkeiten oder Neuerungen nicht immer unbedingt wesentlich besser sein müssen als das, was wir jetzt haben. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass ich auch in 30 Jahren den Blutdruck, zumindest zur Bestätigung, ganz klassisch über ein normales Blutdruckmessgerät messe, weil ich das Gefühl habe, dass mir das den genauesten Wert gibt. Ja. Aber natürlich, ich bin offen für KI, ich bin offen für Neuerungen und so weiter. Nur bei jeder Neuerung, ich meine, wenn man jetzt 30 Jahre von jetzt zurückschaut, was war vor 30 Jahren in der Medizin, ja, da sind wir schon weitergekommen, klar. Nur die Basics, die bleiben ja gleich. Also Stress wird, sagen wir mal, in 30 Jahren höchstens noch mehr sein, weil es dann noch mehr Neuerungen, noch mehr Informationsflut gibt, ja. Also schon jetzt verdoppelt sich ja das Wissen, in Anführungsstrichen, im Internet. Alle 2 Jahre verdoppelt sich das Wissen, ja. Also, und ich glaube schon, ja, Zukunft, hey, let's go, super cool, KI. Ich benutze bei meinem Ultraschallgerät das modernste Ultraschallgerät der Welt, habe ich bei mir, was nur wenige kardiologische Praxen haben in Deutschland bisher. Es gibt davon wirklich weniger als 5 Geräte in Deutschland, ja, Praxen, die das haben. Nur, ich habe mich dafür entschieden, weil ich natürlich, ey, ich bin Fan von Technologie. Aber auch da finde ich es halt wichtig, dass wir als Ärzteschaft nicht deswegen unser Gehirn abgeben. Oder ich sag mal so, dafür muss man kein Arzt sein. Wir müssen nicht alle unsere Gehirne weglassen, nur weil es KI gibt. Ja. Sondern ich finde die Kombination wertvoll, dass wir unsere Erfahrung nehmen. Zum Beispiel bei mir, ich kann ja nur von mir sprechen. Hat mich mal ein Student gefragt von der Uni, wo ich unterrichtet bin, hat mich gefragt, sehr geehrter Herr Lehrbeauftragter, so wie viel haben Sie denn eigentlich schon mal gesehen? Ja? Und ich habe insgesamt 50.000 Gespräche geführt, so wie wir jetzt sprechen. Ja? Das heißt, und ich behaupte mal, ja, eine KI kann alles. So. Aber eine KI kann nicht in derselben Art und Weise Empathie empfinden oder Blickdiagnosen stellen. Es kommt jemand rein, ich bin als Notarzt 5.000 Einsätze gefahren in der Landeshauptstadt in Düsseldorf, Feuerwache 1, lieben Gruß, wenn die das hören. Ja. War mega. Warum? Du kommst rein und du kannst sehen, krass, der Typ hat einen Herzinfarkt, bevor du Blutdruck gemessen hast, bevor du ein EKG geschrieben hast. Du siehst die Augen, du siehst, wie der atmet, du siehst, der hat Schweißausbruch, du siehst Angst vor dem Tod. Ja. Und das kann KI nicht so lernen und können wie wir. Mhm. Ja. Das heißt, ja, um zusammenzufassen, ich bin für Technologie super, aber ich finde ganz wichtig, dass wir die Basics nicht vergessen. Okay? Also vor 30 Jahren gab es noch kein Google oder ChatGPT und so weiter. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir heute wirklich durch die Neuerungen besser sind oder verwirrter. Mhm. Ja, und ich glaube, in vielen Fällen ist Dr. Google Verwirrer, weil er nicht richtig eingesetzt wird. Und es braucht eben gerade in der Medizin, wenn es um Leben und Tod häufig geht, schon eine gewisse, auch menschliche Expertise, die ruhig KI einsetzen darf und soll wahrscheinlich, finde ich auch, in dem neuesten Gerät, was ich habe, ist auch KI mit dabei, aber unter meiner Überwachung. Mhm. Ja. Also ich finde die Kombination gut.
Ja, finde ich sehr spannend. Was ich zu den Wearables mich immer noch frage, ob das nicht auch den negativen Effekt haben kann, dass man einen extremen Druck dadurch aufbaut, dass man ja dauerhaft quasi alles trackt. Also ich habe das Gefühl, das ist heute schon bei Menschen so, die irgendwie eine Smartwatch haben und dann dauerhaft ihren Schlaf und alles tracken. Und absolut. Beim Blutdruck, ich hatte auch dann meinen ja eine ganze Zeit lang wirklich jeden Tag 2-mal gemessen. Und ich war dann echt froh, als ich es dann auch nicht mehr ständig machen musste, weil es ja auch einen Druck aufbaut, diese Werte die ganze Zeit im Blick zu behalten.
Absolut. Absolut. Ja. Und das ist genau, Antonia, das, was ich meine. Ne? Man muss es halt immer noch bedacht einsetzen. Ja? Einsetzen ist gut, nutzen ist gut, aber genauso im Grunde haben wir ja schon Wearables. Mhm. Und da werden wir jetzt demnächst auch wieder über die Smartwatch genau das sprechen. Ja? Wann macht es Sinn, das zu nehmen und wann nicht? Ja? Weil es kann sein, dass wenn man die ganze Zeit guckt, dass man dadurch Rhythmusstörungen hat, mehr als sonst. Und dadurch wieder in diese Therapieschleife kommt. Der Arzt hat gesagt, ja, Frau Meier, ich habe gesehen in Ihrer Smartwatch, da sind Vorhofflimmern und atriale Tachykardien dokumentiert. Wir haben Vorhofflimmern, wir haben atriale Tachykardien, wahrscheinlich linksatrial, gegebenenfalls rechtsatrial. Wenn wir die rechtsatrialen wegbekommen wollen, müssen wir über Ablation sprechen. Und ich melde Sie dafür nächste Woche an, okay? Und dann sagt sie, oh Gott, ja, ich will den. Und das ist dann die Smartwatch schuld. Das heißt, wir müssen auch bei der Smartwatch, und da sind wir schon so weit wie in 30 Jahren, klar wird es da nur andere Neuerungen geben, aber genau das, was du sagst, überlegen, hey, wann macht Sinn, wie viel macht Sinn und wer interpretiert das am Ende?
Dann kommen wir jetzt noch zu einem wichtigen Punkt, und zwar der Therapie. Wir haben ja vorhin schon über Lebensstilfaktoren auch gesprochen, was man selbst ändern kann. Was würdest du sagen, sind da erstens die wichtigsten Punkte, und wo würdest du sagen, kommt man auch an eine Grenze, wo man eben mit dem Lebensstil nicht mehr eine wirkliche Senkung des Blutdrucks erreicht?
Ja, also wie gesagt, vorab, gute Frage, weil da kann man auch beruhigen. Der Bluthochdruck ist gut erforscht, ja, und die Medikamente, die es dafür gibt, sind auch gut erforscht. Nur, ich bin der Ansicht, Medikamente sind gute Helfer, ja. Aber, und da bin ich eher, man kann vorher sehr viel tun im Sinne von Prävention. Und Prävention geht bei Kardiologie wunderbar. Es gibt eine Studie, die ich ganz oft zitiere, das ist die Inter-Heart-Studie. Die hat nachgewiesen, die ist die Studie, der Grund, warum ich das Buch Happy Heart geschrieben habe. Ja? Die Inter-Heart-Studie hat gezeigt, wir können 9 von 10 Herzinfarkten könnten wir verhindern. Ja, und wenn man überlegt, okay, 1000 Menschen pro Tag sterben daran, dann könnte man 900 von denen retten. Und da habe ich natürlich gefragt, ey, warum machen wir das nicht einfach? Warum reparieren wir nur noch? Ne? Warum setzen wir nur Stents und behandeln und überlegen, welches Medikament ist noch besser? Warum fangen wir nicht früher an? Und ich habe geguckt, in der Inter-Heart-Study, was haben die gemacht? Die haben einfach 2 Dinge gemacht. Medizin in einfachen Worten. Das kann schon Therapie sein. Ja. Verständnis erschaffen, ja. Und zweitens haben die Umsetzung gezeigt. Und dann gibt's Medikamente. Und Medikamente, ja, irgendwann muss man die Helfer manchmal auch schon nehmen. Nämlich, wenn man über Lebensstiländerungen nicht weiterkommt, wenn man alles abgeklärt hat, ne? Niere, Schlaf, Lunge, Lebensstil ist eigentlich gut, Stress ist moderat, ja. Wenn man darauf achtet, da kann man schon einiges rausholen. Aber in manchen Fällen, wenn dann die genetische Komponente reinschlägt, ja, wo einfach jemand vererbt Bluthochdruck hat und damit zu den 90% gehört, wo wir die Ursache nicht fassen können, dann helfen nur Medikamente. Ja, aber auch da gibt es inzwischen sehr gute Medikamente, die da gut unterstützen können.
Wenn dann die Medikamente dazukommen, wie sieht eine typische Behandlung dann aus und welche Wirkstoffe spielen die Hauptrolle?
Also es gibt verschiedene Wirkstoffe, und wichtig ist, auch da wiederum, dass wir Wirkstoffe haben, die zusammenwirken. Ja, früher war es so, dass man gesagt hat, okay, man gibt ein Blutdruckmedikament, wenn das nicht, also bis zur maximal möglichen Dosierung, und dann das nächste. Inzwischen ist man so, dass man eine sogenannte Kombinationstherapie macht, und zwar von Anfang an. Ja, dass man von Anfang an, wenn man anfängt und sagt, okay, wir müssen hier ein Blutdruckmedikament dazugeben, nimmt man eine Kombinationstherapie. Das heißt, man kombiniert verschiedene Wirkstoffe, ja, die man dann nimmt. Also man startet mit mindestens 2 verschiedenen. Und das Schöne ist, es gibt inzwischen dieses Single-Pill-Prinzip, wo man sagt, der Mensch muss dann nicht 2 Tabletten nehmen, sondern eine Tablette, wo 2 Wirkstoffe dran sind. Das vereinfacht die sogenannte Therapietreue, dass jemand also die Medikamente wirklich einnimmt. Ja, können wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Wichtiges Thema. Und es gibt verschiedene Wirkstoffe. Für Mediziner oder auch Nichtmediziner kann man sich einfach merken, A, B, C, D. Also die meisten können ja von uns das Alphabet, ne, hoffentlich. Da kann man sich jetzt vorstellen, A, B, C, D. Also wenn ich überlege, wie merke ich mir das? A, B, C, D. Angiotensinogen-Hemmer, ja, oder ACE-Hemmer sozusagen. Das ist die Abkürzung für A. B sind Beta-Blocker, die sind nicht so stark in der Blutdrucktherapie, aber kann man auch mit ansetzen. C sind die sogenannten Calcium-Antagonisten und D Diuretika. Ja, also das wären so die Wirkstoffgruppen, die man einsetzt. A, B, C, D in Kombination, um zu behandeln.
Mhm. Das ist gut zu merken, ja. Und gut, dass du die Therapietreue schon angesprochen hast, weil es ist ja eben bei Blutdruckmedikamenten, wie bei vielen anderen auch, häufig die Problematik, dass viele Menschen sie nicht einnehmen wollen oder auch dann von selbst wieder absetzen. Und das ist ja gerade das Blöde beim Bluthochdruck, dass man keine Symptome verspürt und deswegen vielleicht auch sagt, brauche ich ja auch keine Tabletten. Und ich kann das auch schon ein bisschen nachvollziehen, weil gerade bei mir, wenn ich dann sehr jung diagnostiziert werde, dann ist das schon auch irgendwie eine Hemmschwelle, wenn ich denke, ich nehme jetzt jeden Tag ein Medikament vielleicht für den Rest meines Lebens ein. Das fühlt sich schon erstmal seltsam an. Da braucht man auch viel Vertrauen, um das dann wirklich durchzusetzen. Wie erlebst du das denn bei deinen Patienten und wie gehst du auch damit um?
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht sogar einer der wichtigsten Punkte, wenn wir die Worte sprechen, weil, obwohl wir haben über viele wichtige Punkte gesprochen, aber das gehört dazu, weil Therapietreue, spreche ich auch im Buch an, habe eine Studie dazu zitiert. Ne? Es ist ja faktisch so, in Deutschland hat ein, da gibt es auch Studien drüber, habe ich auch zitiert, ja, wie viel Zeit ist eigentlich wirklich jetzt in der Praxis, ne? In so einer Praxis, wenn man da hingeht, normalerweise ist das mal untersucht worden, so, es gibt Studien darüber, ja. In Deutschland hat ein Patient beim Arzt insgesamt maximal 8 Minuten Zeit. Das ist schon viel. Das beinhaltet, guten Tag, Frau Meier, wie geht's Ihnen? Das Wetter ist super, Frühling fängt an. Ich hoffe, Sie haben einen Parkplatz gefunden. Ja, bitte Oberkörper frei machen. Da sind schon 4 Minuten um. Dann hast du nur 4 Minuten Zeit zu sagen, das fragt der, ne? So, was hast du denn? Und dann, und dann sind schon 4 Minuten um. Und das Ergebnis ist wieder nichts verstanden. Geh nach Hause und google da. Ne, das macht für mich keinen Sinn. Ich habe in der 101. Folge meines Podcasts auch 3 Fragen verraten, die man machen kann, wie man sich vorbereiten kann, damit das nicht passiert. Erste Frage ist, oder die man beantworten kann, ist immer ein Hauptsymptom nennen. Ja, nicht sagen, ich habe, ne, manchmal die gehen hin und sagen, ja, der Arzt ist jetzt endlich da. Ich habe 6 Monate auf den Kardiologen gewartet. Jetzt geht's los. Also, wie geht's Ihnen? Ja, ich habe Bluthochdruck. Ich habe das. Ich weiß nicht. Ich habe das. Ich habe Luftnot. Ich habe Schmerzen. Kommt ganz viel auf einmal, ja. Und der Arzt sitzt da und sagt, boah, stopp. Was ist das Hauptproblem, ja? Und das kann man vorsortieren. Sagen, was ist das Hauptproblem? Hauptsymptom. Ich habe Luftnot seit 2 Wochen. Nächstes ist, dass man sagt, okay, charakterisier das mal. Wann trifft die Luftnot auf? Tut das weh? Sind Schmerzen dabei? Ne? Also erstens, was ist Hauptsymptom? Nur eins nennen. Zweitens, charakterisieren. Und drittens, dann sagen, was die Sorge ist. Zum Beispiel, ich habe Angst, dass ich einen Herzinfarkt habe. Diese 3 Sachen, das vereinfacht schon mal das Arztgespräch. Ja. Also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, es ist enorm wichtig, dass wir Dinge in einfachen Worten erklären, weil sonst wir die Therapietreue, also dass Medikamente genommen werden, nicht erreichen. Und dann wundern wir uns, ey, das ist doch nach Leitlinien die beste Therapie der Welt. Ich habe einen ACE-Hemmer gegeben. Ich habe ABCD gemacht. Ich habe einen ACE-Hemmer gegeben. Ich habe einen Beta-Blocker. Die hat einen Calcium-Antagonist. Und jetzt noch ein Diuretikum. Warum ist der Blutdruck nicht gut? Weil sie das nicht nimmt. Warum nimmt sie es nicht? Weil sie es nicht verstanden hat. Es gibt Studien, die zeigen, bis zu 50% derer, denen wir Medikamente aufschreiben, nehmen die nicht. Bis zu 50%. Und das ist eine Katastrophe. Da hilft nur, wenn wir erklären, warum. Und wenn wir es einfach halten. So wenig wie möglich. Das heißt, Therapietreue, extrem wichtiges Thema.
Ja, und ich glaube, auch wenn die Motivation dann da ist, dann gibt es ja eben noch genau diesen Fall, dass man eben auch Tabletten vergisst einzunehmen. Hast du da vielleicht auch noch irgendwie Tipps?
Ja, ein ganz einfacher Tipp ist, jeder hat doch einen gewissen Tagesablauf sowieso schon stehen. Es ist nicht so, dass wir aus meiner Sicht, dass wir das Rad komplett neu erfinden müssen. Sondern das Einfachste ist, wenn man an das, was man sowieso jeden Tag macht, automatisch, Zähne putzen hoffentlich oder duschen oder irgendwas, dass man das damit koppelt. Einfach als neues, als neuen Weg. Wenn man sagt, okay, ich muss halt eine Tablette jetzt morgens immer einnehmen, dann mache ich das oder ich koppel das immer mit dem Frühstück. Ja, also dass man das, was man sowieso macht, weitermacht, natürlich, wenn es geht, verbessert, wenn das gesundheitsschädlich ist, verändert, klar. Aber dass man daran dann das Nächste koppelt. Ja? Weil das ermöglicht es, dass der innere Schweinehund weniger Sorgen hat. Ja, der sagt dann nicht, oh Gott, jetzt müssen wir noch Medikamente nehmen, wie soll das gehen, ist das wirklich gut und du hast doch kein Weh und heute ist Cheat Day und morgen ist Cheat Day. Einmal am Tag Cheat Day ist doch nicht schlimm, heute hast du es dir gegönnt. Der überzeugt uns, der gewinnt ja immer. Deswegen, um diese Diskussion oder diese Sprechrunde mit dem inneren Schweinehund oder Hündin zu vermeiden, am besten einfach koppeln mit der bereits vorliegenden Routine, die jeder von uns sowieso hat. Das wäre mein erster Tipp dafür.
Was ist denn noch in dem Fall? Ich schätze mal, es wird nicht so häufig vorkommen, aber wenn jetzt Lebensstiländerungen nicht ausreichen, die Medikamente auch nicht reichen, obwohl der Patient sie eingenommen hat und der Blutdruck einfach nicht runtergeht, welche Optionen gibt es denn dann noch?
Es gibt dann nicht mehr so viele Optionen. Also es ist schon so, dass man durch die heutige Therapie und Lebensstiländerung und vor allem Stressabbau, ja, da muss man eben mit reinleuchten, in den meisten Fällen einen besseren Blutdruck erreichen kann. Ja, ich habe das jetzt in fast 30 Jahren bald selten gesehen, dass wir das nicht oder gar nicht hinbekommen haben. Aber es gibt natürlich auch, sagen wir mal, noch so invasive Verfahren. Ja, was heißt invasiv? Dass man dann in den Körper vordringt, um etwas zu machen. Und das wäre zum Beispiel eine Verödung an den Nerven der Nierenarterien. Ja, das nennt man eine renale, also die Nieren betreffende Denervation, weil es gibt bestimmte Nervenstränge, die zu den Nieren laufen und die Nieren so beeinflussen, dass Bluthochdruck entsteht. Ja? Und diese Nervenstränge, die kann man einfach veröden, also wegmachen durch Feinstrom. Ja? Und dann können diese Nervenstränge nicht mehr Bluthochdruck vermitteln. Aber auch das ist ja eine ergänzende Therapie, ist wieder invasiv. Jede invasive Maßnahme ist auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Und was da wichtig ist, nur dorthin gehen, wo die das regelmäßig machen, wenn überhaupt, weil da eine hohe Expertise notwendig ist. Und wirklich nur als Bailout, also als letzte Option. Ja. Und Fakt ist, auch da gibt es Studien, ne, wie viel senken wir durch die renale Denervation dann nachher den Blutdruck, auch nur um 5 oder 10 mm Hg. Ja. Und wir wissen dann, ne, wieder, wenn wir Einfachheit sagen, dass wir durch Gewichtsabnahme, ne, 1 Kilogramm kann ungefähr 1 mm Hg senken. Ja. Und wenn wir uns auch da vornehmen, ey, lass doch mal auf Gewichtsabnahme fokussieren, auch da nicht sagen zum 1.1., ich nehme dieses Jahr 20 Kilo ab, weil da wird der innere Schweinehund oder Hündin wieder sagen, Moment, das ist zu viel, du überforderst dich. Aber da kann man sagen, ich nehme 1 Kilo pro Monat ab. Und wenn man das leichter macht, 1 Kilo pro Monat über Bewegung und Ernährung versucht abzunehmen, dann sind das in 2 Jahren auch 24 Kilo, ja, wenn man das schafft. Ja. Und dann kann man durch, ne, wenn man sagt, okay, 1 Kilo, Gewichtsabnahme führt zu 1 mm Hg, so heißt diese Einheit des Blutdrucks, weniger. Dann kann man dadurch auch, wenn man 10 Kilo runterkommt, sogar vielleicht 10 mm Hg schaffen. Ja. Also ich bin dafür, dass man wirklich alles, was möglich ist, kombiniert, um den Bluthochdruck zu behandeln. Nicht nur über Medikamente, nicht nur über renale Denervation, sondern anfangen, natürlich, wenn es geht, vorher im Sinne Prävention. Wenn es aber soweit ist, dann wirklich alle Lebensstilmaßnahmen verbessern, optimieren, Step by Step. Und dann gelingt das in den meisten Fällen ganz gut, ja.
Es gibt ja einige Studien dazu, die vielleicht eher überraschende Maßnahmen untersucht haben, die sich auf den Blutdruck auswirken können, zum Beispiel dunkle Schokolade oder Musik, Achtsamkeitsübungen, Meditation und Yoga. Und das klingt ja erstmal ziemlich angenehm, also zumindest besser, als jetzt direkt 20 Kilo abnehmen zu wollen oder Medikamente Zeit seines Lebens einzunehmen. Und kann man denn mit diesen eher sanften Methoden den Blutdruck wirklich senken?
Also auch da bin ich dafür, klar. Auf jeden Fall, ja. Also ich finde das super als Ergänzung. Ja, wie gesagt, wichtig ist, dass wir wirklich alles, was geht, kombinieren. Und da kann man sich auch so ein bisschen aussuchen, was macht einem Spaß, ja. Bei mir ist zum Beispiel so, mir macht Spaß Bewegung. Ich gehe jeden Tag tatsächlich auch ins Fitnessstudio. Auch der innere Schweinehund von mir gewinnt regelmäßig, ne? Aber ich versuche halt regelmäßig zum Sport zu gehen. Das macht mir Spaß, weil ich es kombiniere mit Musik zum Beispiel. Ja? Ich höre meine Lieblingsmusik, ne? Gospelmusik höre ich gerne, ja? Während dem Sport. Und das hilft dann, den Blutdruck zu regulieren. Ja? Und ich bin für alle Maßnahmen, die in irgendeiner Form helfen, Entspannung zu erschaffen. Und das kann Yoga sein, das kann das Gebet sein. Ja? Ich bete als Christ jeden Tag mehrmals, nicht komplett, sondern ich sage einfach nur, danke Herr, dass du mir hilfst. Ich bete regelmäßig, auch das hilft mir, meinen Blutdruck zu verbessern. Ja? Und ich bin dafür, dass wir alles, was geht, anwenden, gerade auch, was nicht medikamentös ist, ja, um da zu helfen. Und ich denke, das macht Sinn. Wie gesagt, in allem, was ich tue, versuche ich, Tipps zu geben, wie man eben im Alltag das einbauen kann, damit das gelingt. Und deswegen Antwort ganz klar, ja, alles, was ergänzend zusammenwirkt, damit der Blutdruck besser wird, auf jeden Fall machen und sich bewusst hat aussuchen, was einem Spaß macht. Warum denn nicht?
Wenn ihr von Bluthochdruck betroffen seid, dann haben wir jetzt noch einen praktischen Tipp für euch. Es gibt da nämlich auch Apps, die helfen, den Blutdruck besser im Blick zu behalten und eure Behandlung aktiver mitzugestalten.
Und zum Schluss unser Goodie to go.
Menschen, die ihre Werte regelmäßig dokumentieren, haben langfristig oft bessere Einstellungen. Einfach weil sie schneller auf veränderte Werte reagieren und in Absprache mit einer Ärztin oder einem Arzt die Therapie anpassen können. Und dafür gibt es mittlerweile auch eine App auf Rezept, Actensio. Das ist die erste als digitale Gesundheitsanwendung, also kurz DIGA, zugelassene App, speziell bei Bluthochdruck. Und sie ist außerdem auch von der Deutschen Hochdruckliga zertifiziert.
Actensio soll euch vor allem dabei helfen, Lebensstiländerungen umzusetzen, die den Blutdruck senken können. Zum Beispiel bei Bewegung, Ernährung oder Stress. Die App kombiniert ein strukturiertes Programm mit Übungen und Tagebuchfunktionen und wertet eure Angaben mit KI aus, um euch personalisierte Tipps zu geben.
Wenn ihr Actensio mal ausprobieren wollt, dann fragt doch mal bei eurer Ärztin oder eurem Arzt nach, ob das für euch in Frage kommt. Die Kosten werden in der Regel von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen, solange eben eine entsprechende Indikation vorliegt.
Daneben gibt es auch Apps, die sich vor allem auf die Dokumentation der Blutdruckwerte konzentrieren. Ein Beispiel ist Blutdruckdaten. Die App ist kostenlos und ebenfalls von der Deutschen Hochdruckliga zertifiziert.
Mit Blutdruckdaten könnt ihr eure Werte entweder manuell eintragen oder bei vielen gängigen Geräten per Bluetooth übertragen. Die App zeigt euch die Verläufe übersichtlich in Diagrammen und erstellt PDF-Auswertungen, die ihr dann mit eurer Ärztin oder eurem Arzt besprechen könnt.
Wichtig ist dabei, keine dieser Apps ersetzt einen Arztbesuch oder eine ärztliche Therapie. Sie können aber helfen, den Überblick zu behalten, Muster zu erkennen und die eigene Behandlung aktiver mitzugestalten.
Die Links zu Actensio und zu Blutdruckdaten packen wir euch in die Shownotes. Und wenn ihr keine App nutzen wollt, ein einfaches Blutdrucktagebuch auf Papier tut es genauso. Entscheidend ist, dass ihr eure Werte kennt und im Blick behaltet. Wir sind jetzt schon am Ende dieser Folge angekommen. Für mich bleibt auf jeden Fall hängen, dass Bluthochdruck wirklich noch verbreiteter ist und gefährlich ist, vor allem, weil man ihn lange nicht entdeckt und dass es einfach ein Zusammenspiel aus ganz vielen verschiedenen Aspekten ist, die zusammenkommen, es aber auch wirklich viele verschiedene Therapiemaßnahmen gibt, aus denen man sich bedienen kann und zusammen mit seinem Arzt eben das Passende für sich finden kann. Nana, vielen Dank, dass du heute bei uns warst, dass du uns durch das Thema geführt hast und für deine Einordnung.
Absolut, sehr gerne.
In unserer nächsten Folge geht es ums Joggen und da bekommt ihr ganz viele praktische Tipps. Wie beugt man Verletzungen vor? Wie baut man das Training sinnvoll auf? Welche Laufgeschwindigkeit ist individuell die richtige? Und wir sprechen darüber, was ihr tun könnt, wenn ihr keine Fortschritte seht. Damit ihr die Folge nicht verpasst, abonniert uns doch gerne auf eurer Lieblingsplattform und lasst uns eine Bewertung da.
Schreibt uns auch gerne direkt auf Spotify einen Kommentar, wie euch die Folge gefallen hat. Themenvorschläge nehmen wir wie immer auch gerne entgegen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an podcast@fokus-gesundheit.de.
Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.